Deutschlandfunk Kultur heute.
Liebesdrama auf Seebühne am Bodensee Ostufer. Das ist La Traviata von Giuseppe Verdi in Bregenz. Dazu gleich mehr hier. Und Verlangen und Verrat, sie stehen im Mittelpunkt des neuen Films Dreams von Michel Franco mit Jessica Chastain in der weiblichen Hauptrolle. Und zu all dem lädt sie Michael Köhler ein. Zuerst aber zur Sache. Genauer zur Sache Schätzchen. Das ist ein längst geflügeltes Wort geworden, das aber auf den gleichnamigen jungen deutschen Film von 1968 zurückgeht.
Hast du Angst vorm Altwerden?
Ja, unheimlich.
Aber warum denn?
Weil es das Einzige ist, dem man sich nicht entziehen kann. Wollen wir die mal fragen, wie denen zumute ist? Einfach, dass jemand so alt ist. Es tut mir leid.
Vielleicht geschieht es ganz sanft?
Ja, sanft. Das ist ja gerade das Hinterhältige.
Das Hinterhältige kann ganz lakonisch, melancholisch um die Ecke kommen. Im Cabrio durch München cruisen und übers Sterben nachdenken. Eine Bohème, die nichts will und dadurch vieles konnte. Das war anders, das war neu. Hauptdarsteller Werner Enke in der Rolle des Martin haben wir hier gehört im Dialog mit Uschi Glas. Werner Enke war Drehbuchautor, Filmemacher, Schauspieler, Maler. Er ist in München im Alter von 85 Jahren gestorben. Über die Zeit der Studentenunruhen, in der sein berühmtester Film entstand, da sagte er vor wenigen Jahren im Deutschlandfunk:
Wir wollten damals mit den Auseinandersetzungen auf der Straße nichts zu tun haben. Also wir fanden das furchtbar, wenn die Polizei und die Studenten aufeinander losgegangen sind. Ursprünglich sollte ich so schick sterben und wollte auch so sterben wie Belmondo in Außer Atem. Und dann ist die Sache mit Benno Ohnesorg passiert. Und dann haben wir den Film geändert. Da hatten wir das Gefühl, die Wirklichkeit hat unser Drehbuch nachgeschrieben und dann haben wir die Hauptfigur nicht mehr sterben lassen.
Werner Enke war das. Mit einer der erfolgreichsten deutschen Regisseurinnen, Autorinnen konnte ich darüber sprechen, und zwar mit Doris Dörrie. Sie ist mit ihrer Filmkomödie Männer 1985 bundesweit bekannt geworden. Der Film Zur Sache, Schätzchen, der spielt ja 1968 in München. Er lobt das Faulenzen, er ist gegen Leistungsgesellschaft. Und Doris Dörrie lebt selber in München. Sie habe ich kurz vor der Sendung gefragt, was bedeutet Ihnen dieser Film?
Ich habe ihn erst später entdeckt, weil ich, als er rauskam, auch noch zu klein war für den Film. Und später dann so in der Filmhochschule, da wurde er eigentlich auch schon wieder mit gerümpfter Nase betrachtet, weil er unterhaltsam war. Und das hat mich aber dann interessiert, dass er wirklich so eine Leichtigkeit hat, die es dann im Autorenfilm, im deutschen Autorenfilm eher nicht gab. Und was ich natürlich auch toll fand, Mai Spilz war eine der ganz, ganz wenigen Frauen, die in der Zeit Filme gemacht haben. Es war ihr allererster Film, war irre erfolgreich, hatte über 6 Millionen Zuschauer, das weiß ich auch noch. Und das fand ich schon eine irre Kombination mit einem Film, der so verspielt war und so leicht eben.
Coole Sprüche wie "Ist doch mal was, Junge, ja wie denn, du brauchst dich ja nur nach vorne zu lehnen, wie kommt man da denn ran?" Das war in der Zeit, war das im Grunde eine Art Revolte, ohne groß politisch revoltieren zu wollen. Denn gegen die Studentengewalt hatten Enke und Spilz ja was, ne?
Ja, aber es war natürlich schon auch so der erste Protest gegen die sogenannte Leistungsgesellschaft, wobei man sich ja heute dann auch wundert, was wir inzwischen als Leistung empfinden und was damals als Leistung gewertet wurde. Aber das war schon so der Beginn des Dropouts und einfach nicht mehr mitspielen zu wollen. Das war natürlich schon auch politisch, klar.
Im offenen Cabrio durch München fahren, rumlümmeln, ohne Oberhemd, rumgammeln, nichts tun. Das war ein ziemlich anderes München, ne?
Ja, aber ich habe so über die vielen Jahre doch öfter an den Film gedacht und an Werner Enke gedacht. Also gerade natürlich in Schwabing, in der Türkenstraße, wo es im Film auch eine Szene gibt. Und immer wieder, und das hat schon damals auch noch, als ich nach München kam, an die Filmhochschule, gestimmt. Da war das schon noch das in der Luft, also diese Welt von dem Film war gerade eben noch so ein bisschen in der Luft.
Frau Dörrie, Sie haben Opern inszeniert in München, Berlin, in Salzburg, sind den meisten aber bekannt natürlich als die Regisseurin des berühmten Films Männer mit Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach. Ist ein Film wie Männer für Sie damals, vor also vielen Jahrzehnten, eigentlich ohne Zur Sache, Schätzchen denkbar?
Das weiß ich nicht so genau. Oft ist das ja unbewusst, dass man sich auf etwas bezieht. Aber das kann sehr gut sein, weil ich eben, wie gesagt, so beeindruckt gewesen war von dieser Leichtigkeit dieses Films. Und das versuche ich ja bis heute, besonders wenn die Themen schwer sind, versuche ich sie leicht zu erzählen. Denn Schweres schwer zu machen, ist sehr einfach. Aber Schweres leicht zu machen, schwierig.
Ja, in der Tat. Man hat ja sogar hochgegriffen und den Film mit der französischen Nouvelle Vague verglichen und Werner Enke als einen deutschen Belmondo. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen
zu viel. Oder eher Jean-Pierre Léaud. Nee, finde ich nicht. Also er war schon der deutsche Jean-Pierre Léaud. Nicht Belmondo, aber Jean-Pierre Léaud. Das finde ich schon. Und eben diese doch geringe Wertschätzung dieses Films in Kritikerkreisen oder auch dann so vom deutschen Autorenfilm, das hat mich schon immer geärgert. Und eben auch die Tatsache, dass Mai Spilz als erste oder eine der wirklich sehr wenigen Regisseurinnen doch nicht so geehrt worden ist, ärgert mich auch.
Das heißt, das ist ein Teil der ungeschriebenen Protestbewegung, die damals ja auch entstanden, Musik und Film?
Ja, das war schon der Hippie-Geist, der durch den Film geschwebt ist.
Hat er Sie angefixt?
Nein, denn ich bin ja aus einer ganz anderen Richtung zu dem Film gekommen. Da war ich schon in Amerika gewesen, da war ich schon in der Hauptstadt der Hippies gewesen. Ich habe in der Nähe von San Francisco studiert, also ich hatte diese Schlaufe schon gemacht, aber ich habe das wiedererkannt in dem Film.
Hatten Sie buntes Haarband?
Nee, weil ich immer kurze Haare hatte, brauchte ich kein Haarband.
Okay. 68, das war aber in München auch die Zeit, um mal ganz kurz an die intellektuellen Geschichte zu erinnern, wo so Großintellektuelle wie, was weiß ich, Michel Krüger vom Hansa Verlag, Hans Magnus Enzensberger das Kursbuch gründeten und andere. Das war sozusagen die andere Seite, ne?
Ja, aber wie gesagt, 68 war ich noch zu klein, da war ich noch nicht fertig mit der Schule, da war ich wirklich erst 13 Jahre alt. Das habe ich alles nicht so mitgekriegt. Was ich dann aber später natürlich schon sehr stark auch erfahren habe, war diese Unlust in den Jüngeren, also in meiner Generation, auf das Analysieren und Theoretisieren der Älteren. Und auch das erzählt der Film schon. Der Werner Enke, seine Figur hat ja überhaupt keine Lust auf Theorie und Analyse.
Sehr richtig, aber er ist melancholisch. Es gibt eine berühmte Stelle, wo übers Alter nachgedacht wird und so sinngemäß gesagt wird, niemand denkt besser übers Alter nach als die Jungen.
Okay, den Satz wusste ich nicht mehr, aber das kann so sein. Ist das so? Ich muss nachdenken. Weiß ich nicht. Ja. Aber viele dieser Sätze sollten jetzt auch nicht unbedingt viel Sinn ergeben. Das war ja gerade das Lustige daran auch, dass es auch viel Geplapper einfach war, ja. Bisschen heiße Luft produzieren und Spaß dran haben an der heißen Luft.
Und für deutsche Verhältnisse eine Leichtigkeit, die so nicht bekannt war, ne?
Genau, genau.
Filmemacherin Doris Dörrie war das zum Tod des Drehbuchautors Werner Enke, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Wir wechseln das Fach. Leicht, romantisch, walzerhaft geht's zu. Oper. Mit Blick auf den sommerlichen Bodensee, Sonnenuntergang, ein bisschen Walzerromantik und viel Emotionen, viel italienische Emotionen. All das bieten die Bregenzer Festspiele mit Giuseppe Verdis Kurtisanendrama La Traviata. Vor einigen Jahren, da war Verdis Rigoletto von Christoph Stölzl ein Erfolg auf der Seebühne. Jetzt stellt sich uns die Frage, kann La Traviata es dem gleich tun und die Riesenbühne füllen? Wer kann sowas beantworten? Unser Opernkritiker Uwe Friedrich. Uwe, ist das so? Konnte La Traviata anknüpfen an den letzten Erfolg?
Das Problem, das erste Problem von La Traviata ist, dass es über weite Strecken ein wirklich kleines, intimes Drama zum Tode dieser Violetta Valerie ist, zwischen mal zwei, mal drei Personen. Es gibt zwei riesige Partys, die auch bis ins Wasser hinein bespielt werden, die in einem 20er-Jahres-Setting dort gezeigt werden in den Kostümen. Und da ist wahnsinnig viel los, da wird viel im Wasser geplanscht, aber in den intimen Szenen schafft es Damiano Micheletto nicht so richtig, diese Bühne klein, in Anführungsstrichen klein zu kriegen. Die ist natürlich immer riesig, aber Sie haben den Rigoletto erwähnt von Christoph Stölzl, dem ist es vorbildlich gelungen, die kleinen Szenen auch wirklich zu fokussieren. Bei Micheletto jetzt auf der Seebühne muss man immer mal wieder gucken, wo sind sie denn eigentlich, wer singt jetzt gerade und wer macht was.
Ich sehe sie buchstäblich vor mir mit Fernstecher vor der Nase. Auf der Seebühne ist die Ausstattung ja die halbe Miete. Paolo Fantin hat da nun immer, wenn einem nichts einfällt, macht man einen riesigen Spiegel. Auch in diesem Fall ein riesiger, zersplitterter Spiegel. Reicht das für eine Inszenierung?
Dieser Spiegel ist erstmal ungeheuer beeindruckend, technisch wahnsinnig aufwendig in diesem riesigen Aufbau. Leider kann der relativ wenig, dieser Spiegel, außer dass er Projektionsfläche ist. Zwischendurch sieht er auch mal aus wie ein wirklicher, echter Spiegel, ist er gar nicht. Das sind bemalte Textilien, die sehr geschickt beleuchtet werden. Aber außer dass er im dritten Bild dann implodiert und eine symbolkräftige schwarze Kugel, vielleicht eine riesige Billardkugel, die dann runtersaust, das Zeichen des zerstörten Lebens, passiert damit wenig. Auch da, wenn man so zurückschaut in die letzten Jahre, ein Bühnenbild, das vom Aufbau relativ, von der Struktur relativ ähnlich war, war man da mal Butterfly, eine Inszenierung von Homoki. Der hat diesen Raum auch viel besser, viel klüger in der Tiefe bespielt, als das hier jetzt der Fall war.
Lassen Sie uns über die musikalische Seite von Ganze sprechen. Touristenattraktion ist das eine. Kann die Kunst mithalten? Gelingt das im, ja, ich hätte beinahe gesagt Graben. Graben kann es ja schlecht sein an der Seebühne, oder?
Das Orchester sitzt im Festspielhaus und wird zugespielt über die Tonanlage. Auf der Bühne wird dann tatsächlich gesungen, natürlich mit Mikrofon verstärkt. Marjukka Teponen ist die Titelheldin. Sie ist wirklich grandios. Das trägt dann über weite Strecken den Abend doch, was sie macht. Und sie hören wir jetzt. Nasce il giorno, il giorno, voglia, sempre lieta nel rivoli. Marjukka Teponen in diesem inneren Monolog sozusagen. Sie will die Freiheit, hat sich aber gerade schockverliebt in Alfredo Germont, gesungen von Julien Baer. Für meinen Geschmack nicht ganz die ideale Besetzung. Vor allen Dingen hätte der einen hilfreicheren Dirigenten gebraucht als Kirill Karabitz, der doch sehr rätselhafte Tempi immer wieder gewählt hat, der das nicht besonders italienisch dirigiert hat, wenig rhythmische Spannung, sodass dann immer mal wieder es, ich muss es so deutlich sagen, es einfach langweilig wird. Und der dritte Akt mit dem Sterben, dem dann tatsächlichen Sterben der Traviata, man denkt, ja, jetzt, wir haben es verstanden, Spiegel implodiert, Billardkugel geflogen, jetzt reicht's mir auch einfach. Und das ist natürlich wirklich schade. Diese Oper ist nur gute 2 Stunden lang, das darf eigentlich nicht passieren.
Aber die Zuschauer kriegen ja nicht genug davon. Ich habe gelesen, dass mehrere Tausend bei der Premiere waren, einschließlich Österreich und Bundespräsidenten. Und wenn ich es richtig weiß, Uwe, sind die nächsten Vorstellungen alle ausverkauft. Ich glaube, 180.000, 190.000 Karten sind weg. Also die Leute lieben das, ne?
Alle schon lange weg. Seit dem Mai, im August, hat man dann die Chance fürs nächste Jahr zu kaufen. Die Seebühnenproduktion wird immer 2 Jahre gespielt. Das ist auch völlig richtig, hier Spektakeloper am See zu machen. Im Grunde ist die Qualität auch so, dass man wirklich nicht von Touristennepp sprechen kann. Da wird sich auch noch einiges rütteln. Und Micheletto hat auch noch genügend Möglichkeiten, da nochmal nachzujustieren.
La Traviata, gesehen auf der Bregenzer Seebühne von dem Opernkritiker Uwe Friedrich. Danke dafür. Wir wechseln zur Filmkunst und kommen zu Jennifer. Das ist eine reiche, gut aussehende amerikanische Kunstförderin. Und die unterhält eine Beziehung. Ja, man muss schon sagen, eine erotisch-obsessive Beziehung zu einem jüngeren Mann. Soll vorkommen. Der ist Ballettlehrer, mexikanischer Ballettlehrer. Fernando heißt er. Und zwischen beiden liegen Jahre, Länder und Träume. Das Versprechen auf die Zukunft ist dabei ein gefährliches Verlangen. Und der echte Ballettstar Isaac Hernandez, der brilliert da in seiner ersten Filmrolle an der Seite der Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain. Das ist ein Fall für den Kollegen Patrick Wilinski. Patrick, du hast den Film gesehen. Nach wenigen Worten ahnen wir schon, da geht's um mehr als nur um Leidenschaften und Träume, ne?
Ja, das stimmt. Auch wenn das erstmal wie so eine Hollywood-Love-Story vielleicht klingt, aber der mexikanische Regisseur Michel Franco, der erzählt eigentlich von zwei Menschen, vor denen ein echter Abgrund liegt. Also auf der anderen Seite diese Jennifer, schwerreich, San Francisco-Erbin, eine mächtige Familienimperium ist hinter ihr, eine Stiftung, die vor allem mit vielen Millionen Dollar mexikanische Kultur fördert. Auf der anderen Seite eben Fernando, dieser hochbegabte Balletttänzer und Lehrer, der unbedingt in den USA Karriere machen möchte. Und diese beiden haben eine heimliche Affäre, die vor allem über die Distanz funktioniert. Denn am Anfang ist er noch, der Fernando noch in Mexiko-Stadt, weil vor allem die Jennifer nicht zu ihrer Liebe steht, vor allem nicht vor ihrem Vater, vor ihrem Bruder, vor in dieser Welt der Gala-Dinners und Wohltätigkeitsempfänge passt dieser Mann nicht rein. Doch der Fernando, der will unbedingt zu seiner großen Liebe und der reist illegal in die USA, eine übrigens lebensgefährliche Aktion, rückt der Jennifer immer näher, will Teil ihres Lebens werden und er wird bedrohlicher für sie. Und dann beschließt diese Frau, zum härtesten Mittel zu greifen, das ihr zur Verfügung steht. Sie lässt ihren Liebhaber abschieben. Und so wird aus dieser Love-Story eher eine Studie über Macht und Abhängigkeit in den heutigen USA.
Und eine über soziale Distanz und das, was man so den American Dream nannte, der offenbar nicht jedem offen steht.
Ja, das stimmt. Also man merkt schon in jeder Einstellung, dass es Michel Franco darum geht, den Stachel in so liberale Milieus zu drücken, in so Gewissheiten, ja, die Weltverbesserungsprediger, aber sich in Wahrheit abschottende, ja, Wohlstandselite der USA. Und dafür inszeniert er einmal ein sehr interessantes Bild. Also er zeigt zwei Grenzübertritte, um diese zwei Welten zu zeigen, die hier aufeinander prallen. Das ist eine wunderschöne Montage übrigens. Da überquert also der Fernando die USA im LKW illegal im Dunkeln zwischen verzweifelten Menschen. Er irrt dann durstig durch die Wildnis. Und auf der anderen Seite sehen wir Jennifer, die dieselbe Grenze überquert im Flugzeug, erste Klasse, mit einem Glas Sekt in der Hand. Am Flughafen wartet schon der Chauffeur, damit sie bloß nicht zu lange in dieser fremden Welt alleine unterwegs ist. Und genau darum geht es diesem Film, um diese amerikanische Herablassung gegenüber allem, was von südlich der Grenze kommen könnte. Jennifers Familie schmückt sich ja so mit mexikanischer Kunst, sie finanziert Ballettakademien in Mexiko-Stadt, aber ein Mexikaner am eigenen Esstisch, als Schwiegersohn vielleicht, als gleichberechtigten Menschen, das ist undenkbar. Und genau diese Heuchelei, die seziert dieser Film gnadenlos und die bittere Erkenntnis, die dieser Film dann ausbreitet, vielleicht nicht subtil, aber sehr wirksam, dass Amerika und Mexiko sich nur noch auf dem Level der gegenseitigen Erniedrigung begegnen können. Das kann man plakativ finden, aber es wirkt sehr stark und ich glaube, es ist leider sehr überzeugend.
Okay, Patrick, ich habe verstanden, Dreams ist ein Film, der, ich nenne es mal so, doppelten Grenzübertritte. Du hast uns erklärt, die soziale Grenze wird überschritten zwischen den beiden, aber eben auch die tatsächliche, also die Border, die migrantische Grenze. Wie macht denn jetzt der mexikanische Regisseur das und wie guckt er auf diese amerikanische Oberschicht? Wie zeichnet der die und wie zeichnet der umgekehrt sein eigenes Land?
Ja, Michel Franco wird gerne so als mexikanischer Michael Haneke beschrieben und ich finde, das trifft es ziemlich genau, weil wie Michael Haneke arbeitet er auch mit viel Kälte, mit Abstand, mit einer Kamera, die nicht bewertet, die nicht kommentiert, sondern einfach nur unbarmherzig hinschaut. Und es gibt da diese langen statischen Einstellungen, aus denen der Film besteht, die so nüchtern sind, fast klinisch, präzise. Und vor allem in Amerika ist das sehr wirkungsvoll, weil wenn er uns diese riesigen, durchgestylten Villen und die Lofts in San Francisco zeigt, in denen die Menschen so wie verloren wirken, das ist so eine Architektur der ultimativen Isolation. Und gerade Jennifer sieht vor allem in ihren eigenen vier Wänden oft aus wie ein Mensch in einem Museum, die sich nicht ihr Leben ansieht, sondern eigentlich das, womit sie ihr Leben irgendwie bestücken möchte. Und wir merken, alles hat hier einen Preis. Auch Menschen haben einen Preis. Kultur, Gefühle. Alles wird mit Geld aufgewogen. Das ist also so Kino als Zermürbungstaktik. Und auch der Blick auf Mexiko fällt nicht romantisierend aus. Das ist auch nicht das Paradies. Da herrscht auch Kriminalität, Ausbeutung. Man versteht, warum viele Menschen flüchten möchten. Aber es gibt eben keine Flucht ins Paradies nach Amerika. Dort warten eben diese Eisbeamten, die Fernando wieder abschieben. Also Kino als Zermürbungstaktik, vielleicht nicht für jeden, weil es wirklich sehr hartes Kino ist, aber handwerklich ist das meisterhaft gemacht.
Also ich habe wieder verstanden, Jessica Chastain wie eine Art Juwel in der Vitrine. Wie schlagen sich denn die Darsteller? Ich habe schon erwähnt, Isaac Hernandez, also ein Balletttänzer, ein Weltstar, muss man sagen, mit der ersten Rolle. Wie finden die beiden zusammen?
Ja, das ist eine wunderbare Besetzung. Also sie kommen über die Körperlichkeit zueinander. Das Körperliche ist etwas, was sie dann verbinden wird. Und es gibt so einen Moment, ich verrate nicht zu viel, wo am Ende nicht eine Reiche und ein Armer sich gegenüberstehen oder eine Migrantin oder ein Migrant oder eine Amerikanerin, sondern Mann und Frau, das Biologische, das Evolutionäre. Und das verschiebt wieder quasi die ganzen Regeln des Films. Und dann sehen wir der kanzende Körper, der hat etwas Erschütterndes von Hernandez. Das Ballett ist eigentlich sein Traum, aber auch ein Aufstiegsversprechen. Aber am Ende muss er kämpfen. Der Tanz als Kampf, als absolute Leere, könnte man sagen. Und Jessica Chastains Rolle ist ein Wagnis. Also sie ist eisig, kontrolliert, brutal, gemein. Aber man spürt diese Verzweiflung in ihr. Also selbst wenn das ins Fatale abgleitet, in diesen fatalen Schlussakkord, wie in einer Oper letztendlich, sehen wir, dass sie doch etwas Menschliches in sich hat. Also ein Film über den American Dream, der nur noch aus Ausbeutung und Lüge besteht, ein Eimer kaltes Wasser, ganz präzises erwachsenes Kino, aus dem man auch sehr gereinigt rauskommt.
Grenzen erfahren, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Dreams von Michel Franco, gesehen von dem Kollegen Patrick Wilinski. Die ukrainische Stadt Cherson, die zählt zum gefährdeten Welterbe. Einzelheiten weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lohrweg.
Die UNESCO hat die antike Stadt Cherson auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim auf die Liste des gefährdeten Welterbes gesetzt. Anlass sind nach Einschätzung der Organisation Bauarbeiten und archäologische Eingriffe, die den historischen Charakter der Städte nachhaltig verändern könnten. Zwar hat die UNESCO seit der Annexion der Krim 2014 keinen Zugang mehr zu dem Gelände, Satellitenbilder lassen jedoch auf umfangreiche Veränderungen schließen. Das Welterbekomitee, das derzeit im südkoreanischen Busan tagt, warnt vor einem erheblichen Verlust an Authentizität und Integrität der antiken Stadt und fordert alle Beteiligten auf, weitere irreversible Schäden zu unterlassen. Mehr als 230 Millionen Euro weltweit hat der neue Christopher Nolan-Film Die Odyssee am Startwochenende eingespielt. In Deutschland sahen den Film in den ersten beiden Tagen mehr als 500.000 Menschen. Aktuelle Zahlen belegen, dass die Kinos wieder so voll sind wie 2019. Eben auch dank der Odyssee, einem antiken Heldenepos verfilmt mit zahlreichen Hollywood-Stars und einer durchaus komplexen Geschichte. Genau das, so Christian Breuer von der AG Kino, wollen die Menschen sehen.
Im Kino sehnen sich die Menschen nach Geschichten, die vielleicht nicht immer einfach sind, die herausfordernd sind und die danach so diskutiert werden. Und das sehen wir gerade in den Medien und auch in den sozialen Medien, dass viel diskutiert wird über diesen Film. Und das trifft offenbar so das Bedürfnis der Menschen, den wirklichen Austausch und nicht nur die Polarisierung.
Die Odyssee von Christopher Nolan, ein Film, der vielen gefällt, nur Tech-Boss Elon Musk nicht. Er hatte sich im Vorfeld unter anderem über die Besetzung der Helena mit der schwarzen Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o beschwert. Und während Christopher Nolan sich bewusst gegen KI entschieden hat, will Elon Musk nun eine eigene Filmversion des antiken Stoffes rausbringen. Auf seiner Plattform X schrieb er, dass seine KI Grok Imagine eine historisch akkurate Langspielversion der Odyssee generieren wird. Ende 2026 soll sie dann fertig sein und außerdem teilte er noch einen Clip, in dem Odysseus und Kalypso rot-blond sind. Ob Musks Version von der Odyssee dann ins Kino kommt, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ins Kino kommen die Filme, die bald auf dem Festival in Venedig zu sehen sein werden. Bei den 83. Festspielen werden 20 Filme um den Goldenen Löwen konkurrieren. Darunter das neueste Werk des deutschen Regisseurs Werner Herzog. Er zeigt seinen Film Bucking Fastard mit den Schwestern Kate und Rooney Mara und Orlando Bloom. Darin geht es um die wahre Geschichte der unzertrennlichen Zwillingsschwestern Greta und Frieda Chaplin. Die Filmfestspiele, die finden vom 2. bis zum 12. September statt. Die Schriftstellerin Heike Geißler, die erhält den Sächsischen Literaturpreis 2026. Die Jury würdigt die 1977 in Riesa geborene Autorin als eine der prägendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis, der wird am 15. Oktober in der Leipziger Stadtbibliothek verliehen.
Die Kulturmeldung waren es mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend. Ein Thema dort. USA und Saudi-Arabien unterzeichnen ein Atomabkommen. Ihnen einen guten Abend.